selbst ist er einer, der ursprünglich überhaupt nichts mit Kunst oder Ähnlichem zu tun hatte und ein militärischer Begriff war, der irgendwie aus dem Französischen kommend sowas wie die Vorhut beschrieben hat. Und dann im Laufe des 19. Jahrhunderts haben linke Intellektuelle, also Fourier, andere, also um 1830, diesen militärischen Begriff verwendet, um ihn quasi auf die Intellektuellen und Künstlerinnen und Künstler, die Revolution vorantragen, draufzusetzen. Das ging dann langsam wieder vorbei und Avantgarde wurde ein relativ beliebiger Begriff einerseits. Also da war alles, was quasi Vorhut oder alles, was irgendwie neu war, war plötzlich Avantgarde. Alles, was dann nicht akademisch war, wurde als Avantgarde beschrieben. Die Dadaisten und Surrealisten und später die anderen haben ja diesen Begriff in dem Sinn nie für sich verwendet. Und es wurde erst in der Avantgarde-Forschung, wenn man so will, in den 70er Jahren im deutschsprachigen Raum von Peter Bürger eingeführt, der sozusagen die Avantgarde also auf jene künstlerischen Bewegungen angewandt hat, die eine autonome Kunst, also jetzt zitiere ich mal autonome Kunst im Sinne einer Überführung der Kunst in die Lebenspraxis vorangetrieben hat. Die einzigen, die da ein bisschen raus sind von den Avantgarde-Bewegungen, die ich definiere, und ich habe da nur wenige, also mit Dada fängt es an, dann der Surrealismus, der quasi Dada ablöst, und dann wird der Surrealismus durch den Lettrismus abgelöst, der wiederum durch einen neuen Lettrismus, der dann in den Situationismus übergeht, also nicht Situationismus kann man nicht sagen, also der von den Situationistinnen wie Guido de Bois übernommen wird, und die definieren dann nochmal Avantgarde, also Guido de Bois verwendet den Begriff dann doch sehr oft in seinen Schriften, auch die verlorenen Kinder, les enfants perdus, das ist ja noch so ein Begriff von Guido de Bois, auch aus dem Militärischen, das sind so, das hört sich jetzt sehr dramatisch an, ist es auch, weil das sind so quasi die Vorhuten im Militärischen, die eigentlich auf verlorenen Posten sind und eigentlich für ihn war jede Avantgarde auf verlorenen Posten.
Du hattest jetzt Peter Bürger zitiert, sozusagen mit dieser Begriffsdefinition Avantgarde, dass er sagt, das sind sozusagen diejenigen Bewegungen, die versuchen, Kunst in Lebenspraxis zu überführen. Und du würdest jetzt zu diesem Versuch halt irgendwie zählen, Dadaismus, Surrealismus und dann die Lettristen, später die Situationisten. Wenn man jetzt diese drei Gruppen nimmt und guckt, was so das Gemeinsame daran vielleicht ist, ist es vielleicht ja auch nicht so selbstverständlich jetzt zu sagen, diesen Versuch der Weltveränderung, du hattest auch sozusagen den revolutionären Anspruch schon erwähnt, dass man das von der Kunst aus versucht. Also wie kommt das denn, dass sozusagen innerhalb der Kunst so eine Bewegung entsteht, die so einen großen Anspruch hat?
Naja, also ich habe da nicht eine eigene Theorie entwickelt dazu, weil die gab es schon vor mir, aber ein bisschen, gerade in dem Buch da, was du zitiert hast, was jetzt gerade rausgekommen ist, ein bisschen herausgearbeitet. Nämlich, dass es im 19. Jahrhundert, ja vor allem in Frankreich, also viel spielt sich in Frankreich und Paris ab, als sehr viele revolutionäre Ansätze gab. Ja. Der letzte große Versuch war die Pariser Kommune 1871, die halt brutal niedergemetzelt wurde. Es ist dann zwar danach quasi die Monarchie abgeschaffen worden, die vorher noch existiert hat, und eine Republik ausgerufen worden, die dann nach ungefähr 10 Jahren Existenz auch eine, sagen wir, republikanisch, wenn man so will, linke parlamentarische Mehrheit hatte, was dann viel verbessert hat, aber dieser Schock war da. Viele der Intellektuellen, die Pariser Kommune unterstützt haben, haben fliehen müssen und kamen erst einmal 10 Jahre später zurück in ein Frankreich, das sich ein bisschen verändert hatte, also ziemlich verändert hatte, und haben versucht, ihren Platz zu finden. Und zwar zusammen mit der entstehenden oder wiederentstehenden, weil ja doch dieser Bruch da war durch die Kommune, dieses Massaker in Paris, Arbeiterbewegung und Arbeiterinnenbewegung. Und dieser Versuch ist dann quasi in den letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts in einen neuen Versuch einer quasi revolutionären Umsetzung gedrängt durch die Anarchisten und Anarchistinnen hineingegangen, wenn man so will. Da waren auch wieder sehr viele Intellektuelle involviert. Es gab viele Zeitschriften, aber es gab auch quasi die Praxis der Tat, also es gab auch Anschläge, aber meistens als Reaktion auf, sagen wir, sehr brutalen Polizeiübergriffen bei Demonstrationen am 1. Mai und so weiter. Und die Reaktion des Staats und der Gesellschaft war so negativ und der Polizeistaat war so ähnlich wie ein bisschen wie jetzt in Frankreich mit Gesetzen, die halt einen Ausnahmezustand verlangt haben oder so eingeführt haben, hat dazu geführt, dass viele dieser Intellektuellen eigentlich nicht mehr so arbeiten konnten wie bisher, also mit ihren Publikationen, weil auch quasi die Verbreitung libertärer anarchistischer Propaganda strafbar war. also nicht nur der Terror. Und dann sind einige von denen in die Kunst rein. Besonders wichtig für mich ist Felix Fénéon, der eben halt so einer war, ein Autor, der halt in der Kabarettszene der 1880er, 90er Jahre genauso existiert hat, wie halt in seinem Job als Beamter und als Anarchist. Und den Anarchisten musste er wegstecken quasi und ging dann in die Literatur, in die Kunst als Förderer. Ja, also der hat dann quasi Posten gehabt als Kurator und vorher noch als Redaktionschef einer sehr wichtigen offiziellen Kunstzeitschrift, also La Revue Blanche, die aber gleichzeitig auch sehr politisch war, wenn auch versteckter als vorher die anarchistischen Zeitschriften, die verboten worden sind. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich auch, dass die Kunst, also der Peter Bürger bezieht sich auch auf einen sehr spannenden Text von Herbert Marcuse, der ja auch sehr viel in die Richtung gedacht hat, so wie einige Vertreterinnen und Vertreter der Frankfurter Schule und der kritischen Theorie, also Walter Benjamin vor allem. Und der Marcuse hat ja quasi die Kunst als, wenn ich es kurz zusammenfasse, also in der bürgerlichen Gesellschaft als das, was früher in der feudalen Gesellschaft die Religion gemacht hat, also so quasi das Glück im Jenseits versprochen und das Leid im Diesseits, war die Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft, oder ist sie noch immer, wenn man so will, also die beruhigt und zeigt, dass wir eh auf einem guten Weg sind, dass die Menschenrechte voranschreiten, zumindest in den Büchern und auf der Bühne und im Film und so weiter und so fort. Und dass halt die Realität des Arbeitsmarktes und so weiter und natürlich des Kapitalismus eine ganz andere ist. Das ist halt die Praxis und die Kunst ist halt quasi der Schleier. Und das zu zerstören galt es. Die Dadaisten haben das noch nicht wirklich überlegt gemacht, vor allem waren sie nicht die Ersten, aber sie waren die Ersten, die quasi eine breite, europaweite Öffentlichkeit hatten und auch in einem Moment aufgetreten sind, der wirklich eine, wie soll ich sagen, das Versagen der Gesellschaft ganz grandios dargestellt hat, im negativen Sinn, nämlich durch diese riesigen, furchtbaren Massaker, die im Ersten Weltkrieg stattgefunden haben. Also wo Menschen ja wirklich auf nur noch Kanonenfutter reduziert, da also nur ein paar hundert Kilometer nördlich von Zürich entfernt, täglich, stündlich ins Feld, wie man so schön sagt, geschickt wurden. Ja.
Also wir sprechen hier sozusagen über die Avantgarde, haben schon so ein bisschen die Vorgeschichte gestreift, nämlich die Anarchisten. Und ich finde es ganz spannend, wie du das so beschrieben hast, dass sozusagen die Anarchisten, die sozusagen am Ende des 19. Jahrhunderts gewirkt haben, dass sie marginalisiert waren, mit Repressionen bedacht waren und dass sie dann sozusagen eigentlich so als Ausweichmöglichkeit in die Kunst, in die Literatur reingegangen sind. Und wenn man jetzt sozusagen da dann so einen anarchistischen Geist wirken sieht, dann ist es ja irgendwie relativ klar. Ich meine, der Anarchismus, der sozusagen wehrt sich immer gegen bestehende Institutionen, der will Grenzen einreißen, dass dann eben sozusagen von der Kunst, von der Literatur aus, von diesem Strang ausgehen, dann da auch wieder Grenzen aufgerissen werden und dass da ja sozusagen auch die Grenzen der Kunst dann selber dabei sozusagen nicht mehr unangetastet bleiben. Du hast es jetzt auch schon sozusagen angesprochen, wenn man ausgeht von den Anarchisten, die im Ende des 19. Jahrhunderts gewirkt haben, dann ist es sozusagen eine Zeit, die voller Spannung war, voller sozialer Konflikte und dann lag da sozusagen der Krieg zwischen Preußen und Frankreich sozusagen gerade hinter den Leuten, haben viele vielleicht dann auch miterlebt. Dann hat die Beendigung dieses deutsch-französischen Kriegs ja gar nicht bedeutet, dass die damit verbundenen politischen Spannungen beendet waren. Also du hast das auch schon eingeführt aus der Konstellation, Ende des 19. Jahrhunderts ist dann der Erste Weltkrieg entsprungen. Du hast es auch schon beschrieben, es gab da ein nie gekanntes Maß an Grausamkeit und du hast da jetzt schon so einen Zusammenhang sozusagen hergestellt zwischen Dadaismus und dem Ersten Weltkrieg und das würde ich gerne irgendwie auch nochmal nachvollziehen. Wenn man sich den Dadaismus anguckt und die Formsprache, die der entwickelt, inwiefern kann man denn sagen, sozusagen in diesen dadaistischen Manifestationen, inwiefern sind die ein Produkt des Ersten Weltkriegs? Also wie schlägt sich der Erste Weltkrieg da nieder in dem, was die Dadaisten machen?
Naja, ich würde mal sagen, es war vielleicht, also im Nachhinein, ich würde sagen, im Moment selbst haben die das, also Hugo Berle und so weiter, haben nicht viel drüber nachgedacht. Also die Situation war jene. Warum Zürich? Zürich, ähnlich wie Barcelona und New York zu diesem Zeitpunkt, und das waren ja auch so Hochburgen des Dadaismus, also ziemlich bald, waren also was die USA betrifft, noch neutralen Ländern. Das heißt, viele Kriegsgegnerinnen und Gegner, Pazifistinnen, vor allem Intellektuelle, aber nicht nur, aber vor allem Intellektuelle, sind geflohen vor der Rekrutierung, also quasi vor allem die Männer, also dass sie da in den Krieg müssen. und sind geflohen natürlich in neutrale Länder. Und Zürich war halt so eine Hauptstadt, wo viele hin sind. Wir haben dann quasi aus Deutschland, aus Frankreich, aus Rumänien, ja, also Tristan Tzara zum Beispiel, ganz wichtig, der dann den Dadaismus nach Paris bringt, nach dem Ersten Weltkrieg, also gleich. Wir haben ja also ganz viele Leute aus ganz Europa und natürlich auch Schweizer und Schweizerinnen, die ein Kabarett eröffnen einfach mal. Und zwar in einem Lokal, in der Meierei, in einer Meierei, ja, also in der Spiegelgasse. Und auch um zu überleben, also man muss irgendwo von was leben und hat ja da auch Einnahmen gehabt und hat einfach ein ganz banales Lokal gegründet. Also Kabarett gegründet in Anlehnung an die berühmten Kabarets, die sie halt vor dem Ersten Weltkrieg und auch also seit den 1880er Jahren auch in Paris mit der schwarzen Katze Le Chat Noir gegeben hat. Und da hat sich vermengt eine Tradition aus diesem Kabarett kommend, nämlich das Wortspiel, ja, mit einer momentanen Sprachlosigkeit. Also erstens, also man war quasi unter Flüchtlingen, also jeder kam mit einer anderen Sprache daher. Das war mal so eine, man hat mal eine gemeinsame Sprache gefunden, das war das Positive. Ja. Und dann hat man halt irgendwie mit Lauten und mit Gesten, mit Performance versucht, irgendwie Kunst zu machen. Damit alle, weil das Publikum war ja wie auf der Bühne, ja auch aus Flüchtlingen und aus Schweizerinnen. Und hätte der Tristan Tzara halt nur Französisch oder Rumänisch Vorträge gehalten, hätten das die meisten oder viele nicht verstanden. Also musste man halt was Neues finden. Das war das eine natürlich, aber auch die Sprachlosigkeit in Anbetracht dessen, was gerade rund um und um passiert. Also man ist in eine Gesellschaft reingeboren, wo langsam, also man darf auch nicht vergessen, dass der soziale Kampf oder die Arbeiterbewegung kurz vorm Ersten Weltkrieg ja es mit ein paar Sachen geschafft hat, mit ein paar Forderungen durchgekommen ist in Frankreich und. Und plötzlich war dieser Bruch und plötzlich war man in der schlimmsten Barbarei drinnen. Und all diese Menschen haben quasi ihre Welt, in die sie reingeboren wurden, ihren Alltag, der auch kritisiert war natürlich schon vorher, aber mit dem man arbeiten konnte, also mit dem man sich auskannte, war komplett zerstört. Und meines Erachtens war auch dem gegenüber die Sprachlosigkeit da und auch der Wunsch oder auch die Sehnsucht nach etwas komplett Neuem, wo sowas nie wieder passieren kann. Man darf nicht vergessen, also das ging ja Hand in Hand weiterhin mit, also sagen wir, die Anarchistinnen und Anarchisten, die sowohl in die Kulturszene eingestiegen sind, das ging ja Hand in Hand mit der Arbeiterbewegung, die sich in der Zeit entwickelt hat, die auch sehr viel mit Kultur versucht hat zu machen, vor dem Ersten Weltkrieg. Und dann haben wir diese revolutionären Ansätze, die jetzt noch spontan aus der Emotion heraus von den Dadaisten kamen. Und parallel dazu in der Spiegelgasse, ein paar Meter weiter, hat ja damals im Exil auch der Lenin gewohnt, der ja kurz, also einige Monate nach der Gründung von Dada, ich meine, der hat wirklich so Tür an Tür gewohnt, wahrscheinlich war er auch dort, ich meine, es war nicht so sein Ding höchstwahrscheinlich, aber der hat halt auf einer anderen Ebene mit anderen Flüchtlingen, die halt quasi frustrierte Vertreter der Arbeiterbewegung waren, eine Revolution neu formuliert, schon vorher war da ganz konkret und ist dann halt 1917, also ziemlich bald nach Dada und nach seinem Zürcher Exil, dann nach Russland zurück und hat das gemacht, was dann quasi die Pariser Dadaisten, also die dann später die Surrealisten wurden, auch in ihr Konzept aufgenommen haben, nämlich die künstlerische Revolution oder Auflösung in der Lebenspraxis mit der Lebenspraxis, die eine revolutionäre ist, zu verbinden.
Also scheint so zu sein, als ob 1916 in Zürich sich da so einige historische Stränge halt irgendwie sozusagen auf so seltsame, schicksalhafte Weise halt gekreuzt sind. Ich will bei einer Sache nochmal nachfragen. Du hattest nämlich ja sozusagen von der Sprachlosigkeit der Dadaisten, also einer artikulierten Sprachlosigkeit angesichts des Ersten Weltkriegs gesprochen. Ich finde, man kann auch so ein bisschen weitergehen und sagen, das ist ja eine bewusst vollzogene Sprachzerstörung auch, die da vollzogen wird. Und das ist ja so ein bisschen die Sache, wo man sagen könnte, bei Dada weht ein sehr negativer Geist. Also das ist eine zerstörerische Energie, eine Zerstörung an bestehenden Kulturformen, die da vorgenommen wird. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn man da so eine Negativität hat, wie geht das zusammen jetzt mit dieser Begriffsdefinition der Avantgarde, dass man sagt, Avantgarde ist Überführen von Kunst in Lebenswelt. Wenn das so ein Anspruch ist, und zu sagen, ja, man kann mit künstlerischen Mitteln die Welt verändern, man kann die Kunst sozusagen in das Alltagsleben hineinbringen, das setzt ja irgendwie voraus, dass es doch einen positiven Ansatzpunkt gibt. Inwiefern ist das bei den Dadaisten, die jetzt so negativ mir erstmal scheinen, inwiefern gibt es da positive Ansatzpunkte?
Naja, sie waren ja nicht Nihilisten, also sie wollten nicht zerstören um der Zerstörung willen, sondern sie wollten ganz konkret etwas zerstören, das extrem mörderisch war. Also sie wollten, also sie ist auch übertrieben, also manche von ihnen, die das weitergetragen haben. Ja? Also wie Tristan Tzara, der dann 20, 30 Jahre später Mitglied der Kommunistischen Partei wurde. Und nicht wirklich Hugo Ball, der dann ein paar Jahre später ein katholischer, wie soll ich sagen, Esoteriker wurde. Also es war jetzt nicht so eine Politgruppe, die halt ein Programm in den Raum gestellt hat, sondern die haben quasi ihre Manifeste geschrieben, haben zerlegt, was vorhanden war, um aus dem Zerlegten etwas Neues sich entwickeln zu sehen. Ja? Aber es war nicht so bestimmt, wie dieses Neue auszusehen hat. Deswegen auch die Collage. Also es war ein Zersetzen, um es wieder zusammenzusetzen. Ja? Also das Puzzle war schlecht, was die Gesellschaft bisher da aufgelegt hat. Das hat furchtbar ausgesehen. Das ist nur Mord und Totschlag, Ausbeutung. Also hauen wir jetzt mal alles auf den Kopf. Und also machen wir eigentlich, wenn man es genauso nimmt, weil ein Begriff ist noch nicht gefallen und das ist auch im Vorspiel ganz wichtig, nämlich Anarchismus in Kombination mit der Bohème. Also wir haben in Paris, aber auch dann überall in Europa und auch in den USA und überhaupt überall, wo also wie die westliche Gesellschaft europäischer Prägung war, also auch in Lateinamerika und so weiter, Intellektuelle, die ausgestiegen sind, die aus der bürgerlichen Sicherheit und aus all diesen Gesetzmäßigkeiten ausgestiegen sind. Und eigentlich war der Dadaismus, also ausgestiegen sind nicht, um dann irgendwie sich zurückzuziehen und nur noch vor sich hin zu tun, sondern um etwas Neues zu kreieren, nach Möglichkeiten. Und dieses nach Möglichkeiten war irgendwie überholt 1916, ja, weil es gab keine Möglichkeiten mehr, weil hier und man kann ein paar Jahre so nett vor sich hin tun und trotzdem kommt dann ein Weltkrieg. Ja? Also man kann es nicht verhindern. Man kann es nicht. Also die Bohème war ja trotzdem sehr politisch, also ein Großteil der Bohème. Und die Dadaisten haben halt mit dem abgerechnet und haben auch abgerechnet mit der Kunst als Institution, die quasi dieses Ganze gefördert hat, dieses Ganze, wie ich vorhin mit Marcuse und Bürger zitiert habe, also dieses ganze System quasi unterstützt hat. Also quasi den revolutionären Geist weggenommen hat und ihn ersetzt hat durch einen Hoffnungsgeist, ja, wenn man so will, der in der Kunst irgendwie sich austoben kann. Also es war nicht die Zerstörung per se, sondern die Zerstörung gewisser Mechanismen, die den Menschen beeinflussen. Und Kunst beeinflusst halt mal den Menschen, also der sich darauf einlässt zumindest. Also somit war es nicht negativ per se, aber negativ genug, und da gebe ich dir recht, dass die Pariser Dadaisten quasi begonnen haben, also wie André Breton, sich zu trennen nach ein paar Jahren von diesem mal alles zerlegen und begonnen haben, wieder was zusammenzubauen. So, der Nachteil von dem Ganzen, und da wären wir so quasi auch, wenn man von Avantgarde spricht, beim Scheitern irgendwie, ist, dass dieses Zusammenbauen von Intellektuellen und Künstlerinnen und Künstlern dazu führt, dass wieder Kunst entsteht oder Literatur. Ja, und eigentlich die Idee, genau das abzuschaffen, sieht man jetzt ganz prächtig in allen möglichen großen Museen moderner Kunst auf der ganzen Welt, hat nicht funktioniert, weil wir haben dort die Bilder von Max Ernst hängen und die hängen dann auch bei Sotheby's und werden halt verkauft und sind Teil eines Marktes, der gar nicht so schlecht läuft die ganze Zeit. Ja.
Ich spreche hier mit Alexander Emanueli über Avantgarde und insbesondere über eine Gruppierung der Avantgarde, nämlich über die Dadaisten, wo man sagen kann, dass Dada sozusagen in dieser Woche seinen 100-jährigen Geburtstag zu feiern hat. Und Alex, du hast jetzt auch schon das Scheitern der Avantgarde angesprochen, nämlich den Umstand, dass ja dann auch sozusagen, obwohl die Dadaisten Antikunstwerke machen wollten, obwohl sie selbst abrechnen wollten mit dem Kunstbetrieb, mit der Kunst als Institution, sind sie dann ja sozusagen einige Jahre später dann in den großen Galerien gelandet und werden sozusagen musealisiert und ausgestellt. Und deinem Buch über die Avantgarde, da sind auch zwei Zitate vorangestellt. Ein Zitat auch von Marcel Duchamp, der ja auch zu den Dadaisten zählt, der später auch bei den Surrealisten dabei gewesen ist, der das im Rückblick auch so ein bisschen eingeholt hat. Ich würde das mal vorlesen. Der schreibt da: Wir genossen es, Parias zu sein. Wir wollten nicht integriert werden. Nach den zwei Weltkriegen, besonders nach dem zweiten, herrschte völlige Integration. Einer, der den Wunsch hätte, heutzutage ein Revolutionär zu sein, dürfte nicht bekannt werden. Er wird unbekannt bleiben müssen. Sobald er integriert wird, ist er verloren. Sobald er Erfolg hat, schlägt er fehl, denn das Gepräge dieser Gesellschaft ist sinnschmälernd und zerstörerisch. Das ist sozusagen das Zitat von Marcel Duchamp. Du hast aber auch ein weiteres Zitat von Marcuse mit hinzugefügt. Und das berührt vielleicht so ein bisschen die Frage, wie man sozusagen nach 100 Jahren dann mit Dada umgehen soll, wenn man halt irgendwie sagt, ja, man zitiert Dada oder versucht sowas Ähnliches nochmal, wo man ziemlich sicher davon ausgehen, ja, das wird akzeptiert im bürgerlichen Kunstbetrieb, den man ja eigentlich angreifen will, wenn man denn sozusagen sowas wie Dada tradieren möchte. Und du hast jetzt dieses zweite Zitat von Marcuse, wo Marcuse so ein bisschen die Kunst und die Theorie gegenüberstellt, wo er sagt, ja, die Kunst, die kann durchaus einen kritischen Anspruch haben, aber sozusagen, indem sie Schönheit repräsentiert, hat sie einen beruhigenden Charakter, im Gegensatz zur Wahrheit der Theorie, die sozusagen nicht verträglich ist mit der Gesellschaft. Ist das eine Umgangsweise, wo du sagen würdest, vielleicht ist gar keine dadaistische künstlerische Praxis mehr möglich, aber ist das möglich, sozusagen die Wahrheit von Dada in der Theorie herauszuarbeiten?
Ich denke mir, was Dada betrifft und auch die Vorgeschichte und auch wohin es geführt hat und was möglich war und was nicht möglich war, ist natürlich sehr spannend für jeden und jede, die Ähnliches sucht, ja, und Ähnliches will. Also wenn man heute widerständig sein will, sollte man wissen, wie das mal vor 100 Jahren oder noch länger entstanden ist und wohin es geführt hat und welche Mittel verwendet wurden und welche Mittel gescheitert sind. Und dann das Ganze übersetzen, auch überdenken mit den Mitteln, die wir heute haben. Ja, also wir haben ja heute eine viel größere Möglichkeit, Öffentlichkeit zu schaffen. Also ich meine, früher, um eine Zeitschrift herauszubringen, hat man Finanzierungen gebraucht, man hat gedruckt, man hat das verbreiten müssen und das Ganze blieb ja sehr in geschlossenen Kreisen. Ja, also oft. Also es hat ja nie wirklich viele Leute erreicht, die Botschaften von Dada. Erst jetzt, im Nachhinein, über die Jahrzehnte, wenn man so will, über das Jahrhundert hinweg, kennt man Dada, aber 1925 hat bis auf ein paar hundert Pariser und Pariserinnen, die halt gerne ins Theater gegangen sind und sich verrückte Abende angeschaut haben, hat das ja niemand gekannt. Ja, und vielleicht die 200 Abonnentinnen oder quasi Zwangsbeglückten der Dada-Zeitschriften und anderer Zeitschriften. Ja, also ich finde, für mich ist immer das Festhalten und das Wissen über etwas wichtig. Was dann der Einzelne oder die Einzelne daraus macht, das, ich denke mal, also dieses Buch zu schreiben, ja, und es folgte noch ein Band 2, der dann quasi Surrealismus und Lettristinnen und Situationistinnen beschreibt und auch quasi die Avantgarde im Zweiten Großen Weltkrieg, also im Zweiten Großen, der Grande Guerre, Großen Krieg, also der noch zusätzlichen Schrecken gebracht hat, und noch zusätzliche Infragestellung, die man 1916 so nicht erahnt hat, dass das auch noch kommen wird, dass sich das auch noch Leute ausdenken werden, wie die Shoah. Also die Auseinandersetzung mit all dem wird dann im zweiten Teil sein und ist auch für mich wichtig. Wie gehen Künstlerinnen, die quasi, oder Intellektuelle, die mit Dada aufgewachsen sind, die das quasi in den 20er, 30er Jahren geschluckt haben, plötzlich stehen die da 1940 und sehen, wie die SS da wütet und die Kollaborateure in Paris zum Beispiel und tausende Juden und Jüdinnen verhaftet und man ahnt langsam, was dann mit denen passiert, ja, und weiß es dann ziemlich bald auch. Was tun die? Schauen die zu? Schreiben sie ein dadaistisches Gedicht oder gehen sie in den Widerstand und kämpfen? Und das haben viele gemacht. Also Tristan Tzara oder andere, die haben da keine Gedichte mehr geschrieben oder vielleicht so für sich privat, aber die haben dann eher versucht einzugreifen oder Breton oder die Jungen. Also es gab auch Nachwuchs und das waren unter Umständen teilweise die ersten Widerstandskämpferinnen und Kämpfer 1940, die als ganz Frankreich quasi, also die Bevölkerung vor lauter Schock quasi kurz für ein paar Jahre da irgendwie innegehalten hat und nichts getan hat, haben die schon begonnen, da was zu machen. Ja? Und ich denke mir, dass dieser Geist schon sehr, sehr, so wichtig ist, am Leben zu erhalten, also in Erinnerung zu rufen. Und natürlich so ein 100-jähriges Jubiläum von Dada ist eine sehr schöne Möglichkeit. Ja? Und wir sind zwar so in einer Jubiläumskultur, wo man immer Jubiläen braucht, um an etwas zu denken. Also jetzt nicht wir, aber so quasi die normale Öffentlichkeit unter Anführungszeichen. Also muss man das halt ausnutzen und halt Dada verwenden, um daran zu erinnern, dass es halt mit einem geistigen Widerstand beginnt. Die große Verweigerung, die dann Marcuse so schön beschrieben hat.